Die AfD hat ihr antidemokratisches Gesicht noch einmal deutlicher gezeigt, also so beispielhaft zu zeigen. Also wir bedienen uns der Mittel, die uns das Parlament bietet, um das Parlament schachmatt zu setzen. Das stärkt natürlich diejenigen, die sagen, lasst sie uns verbieten.
Und das ist meine Kritik, dass wir eben die Deradikalisierung mit der Integration und der Migrationspolitik einfach alles in einen Topf werfen. Und das ist nicht korrekt.
Das muss eben bei aller Bahnkritik immer gesagt werden. Es ist keine Alternative, den Verkehr auf die Straße zurückzuverlagern. Auf gar keinen Fall.
Blätter-Podcast. Der Podcast der Blätter für deutsche und internationale Politik.
Herzlich willkommen beim Blätter-Podcast vom Oktober. Mein Name ist Karin Gothe und ich freue mich, dass diesmal Anne-Britt Arps und Albrecht von Lucke aus der Blätter-Redaktion beim Podcast dabei sind. Hallo Anne-Britt, hallo Albrecht.
Hallo Karin.
Hallo Karin, freue mich sehr. Hallo Anne-Britt, schön dich wieder zu sehen.
Hallo Albrecht.
Ja, schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Gleich geht es um diese drei Themen aus dem Oktoberheft. Albrecht von Lucke, der ja hier schon sitzt neben mir, analysiert die Ergebnisse der drei Landtagswahlen im Osten, die ja der Parteienlandschaft ziemlich durcheinander gewirbelt haben. Wir sprechen über mögliche und unmögliche Koalitionen, aber natürlich auch darüber, wie sich das auf die Bundespolitik auswirkt. Ein Thema, über das derzeit viel und auch polemisch diskutiert wird, ist die Migration. Gerade im Wahlkampf wurde das Thema ja häufig mit Sicherheitsfragen vermengt. Die Migrationsexpertin Naika Forutan von der HU Berlin erklärt, warum die aktuelle Debatte um Grenzschließung unsachlich und populistisch ist und dass wir viel mehr über die Bedeutung von Zuwanderung sprechen müssen. Und schließlich kommt die Taz-Redakteurin Anja Krüger noch in die Podcast-Redaktion, falls sie nicht mit der Deutschen Bahn irgendwo stecken geblieben ist. Und darum geht es nämlich auch in ihrem Artikel. Die inzwischen chronische Misere der Deutschen Bahn. Sie zeigt auf, was schiefgelaufen ist und wie es besser gehen könnte. Gleich geht es also weiter mit Albrechts Wahlanalyse. Aber vorher gibt es wie immer noch Lesetipps von uns. Anne-Britt und Albrecht, welche Artikel könnt ihr denn empfehlen?
Ja, ich könnte unendlich viele empfehlen. Ich kann mich kaum zurückhalten. Ist wieder ein tolles Heft geworden. Ich mache eins im Schweinsgalopp. Der Campus als Schlachtfeld. Wie der Campus von rechts übernommen wird. Eine tolle Studie von Jason Stanley aus den USA. Das aber jetzt nur ein Aufreißer. Das einige Stück, was ich vorstellen möchte, ist von Wolfgang Thierse. Der große Mann der SPD, ehemaliger Bundestagspräsident, hat ein ganz großes Stück geschrieben in Verteidigung der Freiheit, was wir aus der Erfahrung der Diktatur für den Umgang mit der Diktatur lernen müssen. Der Anlass ist der 75. Geburtstag. Der früher mal real existieren, aber lange, ich würde sagen, zum Glück verschiedenen, Thierse würde es genauso sehen, DDR. Und er macht einen großen Aufriss und fragt sich, was ist seine eigene Lebenserfahrung, der quasi noch im Dritten Reich geboren wurde und durchgeht, was hat er gelernt aus der Diktatur, was ist seine Erfahrung mit der DDR, gerade im Abgleich Ost und West, wo hat der Osten Erfahrungen machen müssen, die der Westen gar nicht nachvollziehen konnte. Und er schließt mit einer Verteidigung, das macht es so spannend, auch der Brandschen Entspannungspolitik, in Zusammenhang mit dem, was gegenwärtig im Krieg zwischen Russland und der Ukraine stattfindet. Und ohne überhaupt nur einen Zweifel dran zu lassen, dass auch ein Willy Brandt die Ukraine vehement verteidigt hätte, sagt er, wir müssen uns trotzdem darauf einstellen, immer auch einen Weg der Diplomatie zu suchen, bei allem, was wir für die Ukraine tun müssen. Also ein ganz, ganz großer Text. Und dazu passend ein trauriger Anlass. Unser Herausgeber Friedrich Schorlemmer ist vor wenigen Wochen gestorben. Und wir gedenken seiner, der so eine große, wichtige Figur der friedlichen Revolution war, mit einem Nachruf von Bettina Röder, einer Freundin, und auch zwei sehr schönen, nach wie vor sehr aktuellen Stücken von ihm selbst. Seinem ersten Stück für die Blätter seit seiner Herausgeberschaft aus dem Jahre 1990, zum Ende der DDR, passend auch zum Jahr, und sein letztes Stück, eine große Warnung vor dem Rechtsdrall im Osten. Wehe, wenn sie losgelassen, wachsend ohne Widerstand.
Ja, ich habe euch auch einen Text mitgebracht, und zwar möchte ich euch den Text von Christa Wichterich ans Herz legen. Sie schreibt unter dem Titel Aufwerten statt Abwerben über den dramatischen Fachkräftemangel im Care- bzw. im Gesundheitsbereich und darüber, wie Deutschland versucht, diesen zu bekämpfen, also indem es Personal in Ländern des globalen Südens anwirbt, zum Beispiel in Mexiko, in Indien oder Tunesien. Und Christa Wichterich nimmt dabei vor allem auch die globalen Auswirkungen dieser Politik in den Blick. Sie beobachtet zum Beispiel, wie die reichen Staaten des Nordens auf globalen Care-Arbeitsmärkten um Fachkräfte buhlen und wie die Staaten des globalen Südens Pflegepersonal mittlerweile gezielt für den Export ausbilden und dadurch aber eben auch die Abwanderung fördern und letztlich den Pflegenotstand in ihren eigenen Ländern verschärfen. Sie zeigt aber auch, wie private Agenturen mit der globalen Vermittlung von Gesundheitsfachkräften sehr gute Geschäfte machen und das oft auf dem Rücken der Migrantinnen und Migranten. Und vor allem stellt Christa Wichterich fest, dass die Versorgungskrise hierzulande sich durch die Anwerbung von Fachkräften allein nicht lösen lassen wird. Denn zum einen versäumt Deutschland, die mühsam gewordenen Fachkräfte vernünftig zu integrieren. Oft dauert es Jahre, bis ihre Qualifikationen anerkannt werden und sie müssen lange unterbezahlt arbeiten. Viele verlassen deswegen auch wieder Deutschland und kehren in ihre Heimatländer zurück. Und zum anderen ändert das Anwerben von Fachkräften auch nichts an den Ursachen des Pflegenotstands in Deutschland. Denn dieses sieht Christa Wichterich vor allem in dem neoliberal ausgerichteten Gesundheitssystem, das auf Effizienz und Profite setzt und dabei die Beschäftigten völlig überlastet. Und deswegen viele auch erschöpft ihren Beruf einfach verlassen. Und deswegen fordert sie zu Recht, dass wir endlich die Arbeitsbedingungen im Care-Bereich verbessern müssen und Pflegeberufe aufwerten müssen. Denn nur so lässt sich auf Dauer das Pflegepersonal halten und die Versorgungskrise entschärfen.
Mein Lesetipp ist zugleich ein Hörtipp. Das Massaker der Hamas-Terroristen vom 7. Oktober im Süden Israels jährt sich ja in diesen Tagen zum ersten Mal. Und dieser Tag ist auf mehreren Ebenen eine Zäsur. Der Nahe Osten explodiert seitdem in Krieg, Hass und Leid. Genauso explodieren auch Antisemitismus und Antizionismus. Juden und Jüdinnen fühlen sich weltweit nicht mehr sicher. Und nicht zuletzt hat der 7. Oktober den vom Postkolonialismus geprägten Diskurs in der Kulturszene verschärft, auch hierzulande. Deswegen mein Lesetipp. Der Journalist und Buchautor Jens Balzer hat sein Unbehagen über das Schweigen vieler Intellektueller angesichts des Hamas-Massakers in einem sehr lesenswerten Artikel ausgedrückt. Er fordert eine neue Kommunikation, auch um die Grundidee von Wokeness zu retten. Also diesen Artikel empfehle ich zum Lesen. Aber auch das Gespräch, das Jens Balzer und Albrecht von Lucke aus diesem Anlass hier in der Redaktion geführt haben. Und das werden wir als Sonderpodcast veröffentlichen. Das Gespräch der beiden über die Position linker Intellektueller in Deutschland könnt ihr ab dem 7. Oktober hören. Zum Themenkomplex gehört übrigens auch noch ein weiterer Text im Heft. Der frühere ARD-Israel-Korrespondent Richard C. Schneider beschreibt Israels doppelten Existenzkampf nach außen wie nach innen. So, aber jetzt geht's weiter mit den Interviews, oder?
Ja, ich würde aber gern vorher noch einwerfen, dass wer Lust jetzt bekommen hat, die Blätter zu lesen und die vielen weiteren spannenden Texte zu entdecken, dem möchte ich gern unser Kombi-Abo empfehlen. Mit diesem erhaltet ihr jeden Monat die Blätter nach Hause und Zugang zu unserem kompletten Digitalangebot zum Aktionspreis von nur 99 Euro. Und dazu gibt es auch noch eine Prämie, nämlich das Buch Demokratie oder Faschismus, was heute auf dem Spiel steht, über den weltweiten Aufstieg der Rechten und wie ihm zu begegnen ist.
Super, es lohnt sich. Schlag zu. Das Weihnachtsabo ist gesichert und eure Lieben werden sich alle freuen.
Ja, dann machen wir gleich weiter, Albrecht.
Gerne.
Die drei Landtagswahlen im Osten waren ja, wenn man dieses Bild überhaupt noch bemühen kann, kleinere Erdbeben, die immer noch etwas nachbeben und die politische Landschaft sichtbar verändert haben. Die Liberalen sind in Ostdeutschland komplett in den Erdspalten verschwunden, die Grünen auch beinahe. Dafür tauchte das BSW aus dem Nichts auf und hat in allen drei Bundesländern zweistellige Ergebnisse eingefahren. Naja, und dann dominiert natürlich die AfD, wie erwartet, die Landschaft im Osten. Über die darunterliegenden tektonischen Verschiebungen und mögliche weitere Beben spreche ich jetzt mit Albrecht von Lucke. Sein Text in den Blättern heißt Deutschland unregierbar, von Thüringen bis Berlin. Ja, vielleicht schauen wir tatsächlich erstmal ganz konkret zu den Landtagswahlen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, wurde ja erst vor 8 Monaten als Partei gegründet und ist in Sachsen, Thüringen und Brandenburg jeweils drittstärkste Kraft geworden. Wie wirkt sich das auf die Regierungsbildung aus?
Ja, es ändert alles, weil du hast es erwähnt, in allen drei Bundesländern, das muss man zunächst festhalten, wir es mit einer Unregierbarkeit dergestalt zu tun haben, dass die klassischen Parteien, die AfD würde vulgär und abwertend Altparteien sagen. Diese alten Parteien, die Grünen inbegriffen, so sie überhaupt noch im Landtag sind, die FDP ist überall rausgeflogen, aber diese Parteien kommen in keinem der Länder über die 50%. Das heißt, überall muss das BSW, dieses Bündnis Sarah Wagenknecht, mitregieren. Weil eines ist klar, und da glaube ich, passiert in diesem Falle auch nichts, mit der AfD will keiner regieren. Obwohl, das muss man dazu sagen, erste Überlegungen durchaus kommen. Es sind CDU-Politiker in Sachsen, die dergleichen überlegen. Und auch durchaus gewisse erste Medienstimmen, die sagen, lasst sie ran, lasst sie machen. Aber ich bin ganz sicher, das wird ein Friedrich Merz nicht riskieren. Der hat natürlich zu Recht, absolut zu Recht nach meinem Verständnis, das Wissen darum, dass es nicht nur hochriskant wäre. Denken wir an Thüringen 1930, wo die erste NSDAP-Beteiligung quasi 3 Jahre später zu dem führte, was dann Hitler im Bund, also im Reich, im damaligen Reich bedeutete. Oder auch Österreich, gerade die Wahl an Österreich, denken wir nur dran, die FPÖ ist immer stärker geworden durch Regierungsbeteiligung. Also die Entzauberungsthese ist oftmals genau negativ ausgegangen. Und eines kommt noch hinzu, Friedrich Merz hat natürlich höllisch Angst, dass er dann vor sich hergetrieben würde von den anderen, dem Argument, du hast die AfD an die Macht gewonnen. Also mit der AfD wird keiner regieren. Umso mehr kommt es auf das Bündnis Sarah Wagenknecht an. Und dieses Bündnis Sarah Wagenknecht, alleine die Vorstellung, ist insofern so aberwitzig, du hast es gesagt, weil dieses Bündnis erst vor 9 Monaten gegründet wurde und letztlich in all den Ländern aus ungefähr 70, 80 wirklich aufs Feinste ausgewählten Mitgliedern
nur bestehen.
Absolut handverlesen, du sagst es, nach genauer Beschau, damit die Partei keine Sektierer und Idioten aufnimmt. Also das heißt, sie müsste, ganz unabhängig davon, dass kein Mensch weiß, wer diese Mitglieder richtig sind, wo sie herkommen, sie müsste letztlich mit diesem Bestand sofort Regierungsverantwortung übernehmen. Und das ist natürlich ein ungeheures Wagnis auch für diese Partei. Das weiß Sarah Wagen nicht ganz genau. Deswegen signalisiert sie natürlich Koalitionsbereitschaft. Aber meine These ist, wirklich springen, das wird sie sich dreimal überlegen, weil ihr eigentliches Ziel die Bundestagswahl ist.
Und das heißt, es könnte passieren, dass wir am Ende doch Minderheitsregierung bekommen, unter Duldung des BSW zum Beispiel, weil das BSW sich scheut, Verantwortung zu übernehmen.
Das ist meine Kernthese und ich glaube, das wird passieren, weil es gibt natürlich einen großen Konflikt. Es gibt Kräfte, man hat es ja während des Wahlkampfs am stärksten auch gemerkt, bei Katja Wolf, der ehemaligen Eisenacher Bürgermeisterin, das ist eine ganz pragmatische Frau, die mit Sicherheit in Thüringen konkrete Verbesserungen erstellen will. Aber Wagenknecht hat sofort gesagt, ich sag mal, überspitzt, die Partei bin ich. Es ist ja auch ironisch, dass die ganzen potenziellen Ministerpräsidenten, ob es Herr Woidke ist, ob es Herr Kretschmer ist, ob es Herr Vogt, der schwache CDU-Kandidat mit knapp 24% in Thüringen, jetzt aber der Verhandlungsführer, dass sie alle fast, und ich will nicht von einem Canossa-Gang zu Wagenknecht sprechen, aber sie sind alle quasi als Bittsteller, als erster Besuch zu Sarah Wagenknecht gegangen, um zu eruieren, sondieren kann man auch gar nicht dazu sagen, um zu gucken, ob denn überhaupt Gespräche möglich sind. Das heißt, Wagenknecht hat in jeder Hinsicht erst einmal den Hut auf. Und die Frage wird sein, emanzipieren sich sukzessive doch die Landespolitiker, besagte Katja Wolf in Thüringen, und andere und setzen es durch. Aber Wagenknecht hat sofort natürlich eine Exit-Option eingezogen, indem sie gesagt hat, und das sagt sie jetzt noch vehementer als manchmal zu Beginn, erstens absolut konkrete Verbesserung, das war übrigens immer dasselbe, was sie mit Lafontaine früher sagte, um alles daran scheitern zu lassen, denn die Devise war eigentlich immer, wenn ihr unsere Position nicht annimmt, dann machen wir nicht mit. Aber das Zweite ist noch viel wichtiger. Sie sagt, sie will unbedingt in der Präambel eine Verabschiedung, eine Orientierung auf ihre Friedenspolitik, sprich keine Waffen Richtung Russland, das wird so nicht drinstehen, aber vor allem auch
es ist ja auch gar
Kritik,
nicht möglich, dass das Land
absolut nicht, aber sie will es eben drin haben, zumindest eine diplomatische Orientierung und viel wichtiger noch, sie will ausdrücklich eine Absage an die Stationierung von Mittelstreckenraketen. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit für mein Verständnis, die Latte so hoch zu legen, damit das BSW am Ende mal sagen kann, mit uns nicht, weil es mit den anderen nicht zu machen war. Das heißt, sie hat eine Exit-Option, um dann, das ist der Kern, natürlich voll auf den Bundestagswahlkampf zu gehen. Und da will sie natürlich Fundamentalopposition sein. Also es wird immer das Prius geben, erst im Bund Erfolg haben und dann kann man über alles Weitere reden. Das heißt, die Länder werden mit ihren Bedürfnissen hintanstehen.
Das heißt, neben dem BSW haben wir eben die AfD natürlich, du hast es ja gerade angesprochen, die eben auch Zünglein so ein bisschen an der Waage ist, wenn sich vielleicht doch einige Politiker entschließen, die Brandmauer einzureißen. Siehst du da die Möglichkeit tatsächlich?
Nein, das sehe ich eben nicht. Ich würde sagen, das wird natürlich von einzelnen Leuten überlegt. Es gibt auch eine Äußerung, die dahin ging zu sagen, naja, das war sehr lustig, schon im Vorfeld des Wahlkampfes, das BSW ist ja sowohl rechtsradikal als auch linksradikal oder rechtsextremistisch und linksextremistisch. Dann war die Konsequenz, na dann können wir doch auch nur mit dem nur rechtsextremistischen AfD diskutieren. Zumal natürlich man sagen muss, viele AfD-Politikerinnen und Politiker kommen ein Stück weit aus der CDU-Ecke, sind in gewisser Weise Teil des Stammes der Union, aber das halte ich aus genannten Gründen für ausgeschlossen. Zumal, du darfst ja nicht vergessen, jetzt gerade eine ganz andere Kampagne läuft. Es wird sehr darüber diskutiert, ob die AfD nicht verboten werden sollte. Es gibt einen Antrag des erforderlichen Quorums aus Bundestagsabgeordneten. Es wird also sehr spannend, ob gerade auch nach dem, was in Thüringen jetzt passiert ist.
Wollte ich gerade sagen, also das hat ja auch ganz deutlich gezeigt, wie die AfD drauf ist und wie, was sie überhaupt von den Institutionen hält.
Die AfD hat ihr antidemokratisches Gesicht noch einmal deutlicher gezeigt, also so derartig quasi beispielhaft, kann man sagen, ja, zu zeigen, wir machen mit den Institutionen des Parlaments genau das, um das Parlament schachmatt zu setzen. Also wir bedienen uns der Mittel, die uns das Parlament bietet. Das stärkt natürlich diejenigen, die sagen, lasst sie uns verbieten. Ich bin da hin und her gerissen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass man die AfD politisch verringert. Trotzdem nehme ich fast an, dass auf kurz oder lang dieser Antrag kommt. Es ist bloß natürlich trotzdem ein Riesenproblem. Gerade für schwach gewordene Parteien, eine sehr große, sehr starke Partei, vor allem in Thüringen, absolut stark, stärkste Kraft, die Höcke-AfD, dann zu verbieten. Das wird natürlich auch bei den Anhängerinnen und Anhängern dieser Partei nicht gerade demokratische Aufbruchstimmung
erzeugen. Also diese Opfererzählung, die wird ja
das Narrative
wird ja auch gestärkt. Jetzt in Erfurt gerade betrieben, ja, dass man natürlich sagt, naja, das war alles instrumentalisiert. Also und wenn sie dann verboten würden, dann würde das ja nochmal Wasser auf ihre Mühlen bringen.
So ist es. Aber das große Problem, das muss man eben sagen, das ist natürlich jetzt unter solchen Voraussetzungen eine Regierbarkeit herzustellen, während die AfD nur an der Seite steht, an der Seitenlinie und sagt so, jetzt versucht das mal. Und wenn ihr es nicht schafft, dann sind wir irgendwann dran. Man muss sich das vorstellen, die AfD ist in Thüringen, Sachsen, in Brandenburg noch nicht, aber das wird bald kommen. Überall ist sie erwiesen rechtsextremistisch eingestuft vom Verfassungsschutz. Du kannst mit einer solchen Partei keine Koalition bilden. Das ist eine aberwitzige Vorstellung. Deswegen sind ja manche auch so gewitzt zu sagen, ja, dann soll sie doch mit dem BSW koalieren. Werden sie natürlich nicht machen. So, das heißt, obwohl, und das ist ja auch so spannend, AfD und BSW in erheblichen Punkten sehr beieinander liegen. Ob es die Antimigrationspolitik ist, ob es die Pro-Putin-Politik ist. Also, es gibt eine erstaunliche Querfront, die wir so natürlich im Bund auch noch nie gehabt haben, zwischen AfD und BSW, die anderen Parteien in die Zange nehmen.
Die politischen Beben im Osten wirken sich aber ja auch auf die gesamte Republik aus. Das hast du ja auch in deinem Artikel geschrieben. Mhm. Die Grünen haben jetzt Konsequenzen gezogen und stellen sich gerade komplett neu auf, personell, auch inhaltlich, so wie es scheint. Wohin rücken die Grünen deiner Meinung nach?
Naja, das ist ersichtlich, dass sie mit der neuen Konstellation, die ja lustigerweise mit dem Abgang von Ricarda Lang und Omid Nuripur auch gleich noch begleitet wurde von dem Abgang der gesamten grünen Jugendspitze. Das heißt, die grüne Jugend, kann man mal pointiert sagen, hat dem eher jetzt bürgerlich mittigen Trupp um Habeck, der natürlich die starke und treibende Kraft ist, eigentlich die Partei überlassen. Das ist eine erstaunliche Wolte. Viele werden es auch, die eher links sind, bedauern. Aber damit ist natürlich ganz klar, die Ausrichtung geht in Richtung einer stärker in der Mitte anschlussfähigen Kraft, den Grünen. Was ich strategisch auch für richtig finde. Die Grünen versuchen jetzt, aus einer ganz großen Problemlage rauszukommen, dass sie immer diejenigen waren, man hatte den Eindruck, die übrigens wie in Schockstarre bis dato auch eher den Streit zwischen FDP und SPD verfolgt haben, aber in vielen Feldern natürlich besonders attackiert wurden. Denk an die Politik in Sachen Heizungsgesetz, da sind sie eigentlich zur Hasspartei der ganzen Republik geworden. Sie sind ja mittlerweile eine Partei, die ganz wie am Anfang das Schmuddelkind sind. Sie sind die Partei non grata. Keiner will mit ihnen koalieren. Das war vor 4 Jahren völlig anders. Das heißt, sie müssen aus der Defensive raus und sie versuchen das natürlich jetzt unter der Ägide von Robert Habeck, der die Partei durchaus ein Stück weit auf sich ausrichtet. Das sieht man vor allem an der Positionierung von Frau Brandner, seiner Staatssekretärin, die jetzt die strategische Kraft im Parteivorstand sein soll, neben Herrn Banasak, der aus Nordrhein-Westfalen so die junge, rhetorisch versierte Kraft sein soll. Diese Konstellation führt dazu, dass Habeck versucht, das Terrain zu begradigen und die Grünen wieder in der Mitte wählbar zu machen. Im Kampf um die Mitte gegen eine Merz-CDU, wo man hofft, die Merkel-Wählerin wieder zu gewinnen, aber auch gegen die SPD. Denn eines ist doch ganz klar, auch ein Olaf Scholz ist bei einer gut aufgestellten Partei der Grünen durchaus sehr angreifbar. Diese Option hat Habeck und ich halte das auch in der Sache für richtig. Dafür müssen aber die Sachen, die den Grünen immer wieder auf die Füße fallen, nämlich ihre ausgesprochene Defensive gegenüber einer vernünftigen, natürlich nie überschießenden, aber einer vernünftigen Migrationspolitik, die müssen bereinigt werden, damit sie dann wieder strategisch nie vorankommen. Das ist meiner Meinung nach das Konzept von Habeck. Und damit ist natürlich auf der anderen Seite so mancher freigesetzt, der vielleicht ja doch wieder in die Linkspartei geht. Die grüne Jugend wird jetzt eher linksparteiaffin sein und mal gucken.
Haben Sie auch schon angekündigt, dass Sie so eine Art Bewegung erstmal gründen wollen?
Genau, genau. Aber Bewegungen werden bekanntlich nicht am Reißbrett gegründet, wenn sie, das wird auch keine neue Partei entstehen. Dafür ist die Parteienlandschaft so voll. Es gibt ja sogar noch Volt als Ableger der Grünen. Wer also irgendwas Grünes finden will, ist mit Volt, mit den Grünen und jetzt mit der Linkspartei, die auch grüner werden will, eigentlich gut aufgestellt. Da ist kein Platz mehr für irgendeine linke Partei. Aber das System ist total in Bewegung und die große Frage wird sein, und darauf ist die grüne Neuorientierung aus, wer macht das Rennen in der liberalen Mitte? Damit auch immer im Hintergrund, wer wird eines Tages vielleicht dann doch der Koalitionspartner für den neuen Kanzlerkandidaten der CDU-CSU, der, wenn er nicht genauso lacht wie Herr Laschet in der Flut oder wie Herr Merz dann vielleicht doch alle Frauen, die ja nicht gerade sehr geneigt sind, ihn zu wählen, dann doch noch völlig vor den Kopf stößt, der eigentlich gewinnen müsste. Der Abstand zwischen CDU, CSU und SPD und Grünen ist so immens. Da geht es in der Wahrscheinlichkeit nur um Platz 2. Und letztes in der Sache, die Wahl kann ja viel, viel schneller kommen, als wir uns das vorstellen.
Genau, also immer wenn wir beide hier im Podcast über die Ampel gesprochen haben, dann ging es mit der Ampel anschließend weiter bergab.
Ja.
Die sind mal als Fortschrittskoalition angetreten. Mhm. Aber nicht nur Kubicki von den Liberalen, auch Omid Nuripur sagte, er würde niemandem raten, da noch Energie reinzustecken oder Emotionen. Die Medien schreiben das Ende täglich herbei. Werden wir überhaupt noch mal über die Ampel sprechen, Albrecht? Oder
naja, wir reden mit Sicherheit spätestens zum Abschluss der Ampel über sie. Und wir können es allerdings möglicherweise sehr viel schneller machen. Denn du sagst, die Medien reden es herbei. Die Koalition, die Grüne-FDP, muss man deutlich sagen, redet es tagtäglich herbei. Wenn ein Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Herr Kubicki, sagt, die Ampel hat keine Legitimation mehr, sie sei toxisch für das Land. Dann betont er übrigens nur etwas, was in der Einsbach-Umfrage 97% der Leute selber sagen. 3% sagen nur noch, die Ampel ist gut für das Land. Und wenn man wie die FDP von Anfang an Opposition gegen die eigene Regierung spielt und die Ampel immer mehr als Schreckgespenst ausmalt, dann ist irgendwann zwingend, dass die Wählerinnen und Wähler Christian Lindner nur noch an seinen eigenen Satz erinnern, es ist besser nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Und es hängt nur noch am Mut der FDP, ob sie jetzt in diesem ominösen Herbst der Entscheidungen dem Rest der Ampel die Brocken hinschmeißt oder die Latte so hoch hängt, indem sie sagt, wir machen die Rente nur zu den und den Konditionen mit oder das Tarifgreuegesetz, das sind ja die beiden zentralen Punkte, dass die SPD dann auch nur sagen kann, das machen wir aber nicht mit. Dann kann das sehr schnell zum Ende kommen und es sind so starke Kräfte in der FDP, die das eigentlich wollen, dass nur die Frage ist, fehlt Lindner am Ende doch eher der Mut vor der eigenen Courage oder sagt er wirklich lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und ich werde vielleicht beim Wähler und der Wählerin belohnt. Das ist die eigentliche Rechnung. Es kommt nur darauf an, ob die FDP sich sagt, jetzt können wir vielleicht doch noch unsere 5% retten. Wenn wir noch ein Jahr durchhalten, dann glaubt doch keiner mehr, dass die Werte dieser drei Parteien besser werden. Die Werte sind immer weiter gesackt und glaube ich, wenn du eine Befragung machen würdest in der Bevölkerung, würdest du fast ausgelacht, wenn die Leute fragen würdest, glauben sie, dass die Ampel nochmal einen Turnaround im nächsten Jahr schafft. Dafür spricht nichts, insofern kann es schnell zu Ende sein.
Wir merken, es ist was in Bewegung. Das Beben im Osten
hat sich ausgewirkt, zieht Kreise.
Ja. Danke Albrecht von Lucke.
Danke dir Karin, war mir eine Freude.
Es gibt ja in Deutschland viele politische Herausforderungen, aber wenn man sich die Debatten der letzten Monate anschaut, wirkt es so, als wäre das allerwichtigste und größte Problem die Migration. Die AfD schürt mit dem Thema Ängste und gewinnt Wahlen, die Bundesregierung verfällt in blanken Aktionismus und Menschenrechtler reiben sich die Augen, wie schnell Grundrechte an Bedeutung verlieren. Naika Furutan ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung und Professorin an der HU Berlin. Sie plädiert in den aktuellen Blättern für eine Versachlichung der Debatte. Naika Furutan hält sich gerade in Kanada auf, in Toronto. Da bin ich mit ihr via Computer verbunden. Hallo Naika.
Hallo.
Ja, nach dem islamistischen Terrorangriff in Solingen ruft das Thema Migration bei vielen Menschen Ängste hervor. Auch weil die AfD sie schürt. Sie fordert Grenzen schließen, damit nicht noch mehr Terroristen ins Land kommen. Aber auch der Unionsvorsitzende Friedrich Merz fordert einen Aufnahmestopp für Syrer und Afghanen. Ist das nur Populismus? Oder ist die Angst vor Islamisten, die sich als Flüchtlinge tarnen, nicht auch vielleicht begründet? Immerhin ist die Gefahr weiterer islamistischer Terroranschläge seit dem 7. Oktober ja sehr groß.
Also die Angst ist definitiv begründet. Es ist ja auch nicht so, dass das die beiden ersten Anschläge waren im letzten Jahr. Insofern ist die Angst logischerweise real und nachvollziehbar. Die Frage ist nur, welche politische Aktion Islamismus abwendet, Radikalisierung abwendet. Ist das jetzt die Schließung der Grenzen? Viele der Menschen, die auffällig geworden sind, die sich radikalisiert haben, haben das erst in dieser Zeit, in der sie in Deutschland waren. Bei vielen können wir nicht mehr nachvollziehen, sind die tatsächlich im Auftrag gekommen. Aber Terrorismusexperten wie Peter Neumann weisen sehr stark darauf hin, dass eben eine sehr schnelle Radikalisierung vor allen Dingen über das Internet passiert und weniger etwas, das tatsächlich mit der Migration nach Deutschland kommt. Insofern halte ich es für hochgradig relevant, dass wir mehr in Sicherheitsaspekte investieren, mehr in eine Deradikalisierungs- und Präventionsarbeit investieren. Eine aktionistische Schließung der Grenzen wird mittelfristig Deutschland als Ganzes schaden und ist nur eine quasi Scheinpolitik, um die Menschen zu beruhigen. Denn in der Tat ist das Land sehr stark auf Migration angewiesen.
Also Friedrich Merz stellt ja quasi die Menschen aus Syrien und Afghanistan unter Generalverdacht, wenn er sagt, aus diesen Ländern wollen wir niemanden mehr aufnehmen. Und ich finde frappierend insgesamt, wie schnell die Grenzen des Sagbaren in diesem Sommer verschoben wurden.
Also ich würde sagen, die Diskursverschiebung hat schon 2010 mit Thilo Sarrazin begonnen und sich von dort sehr breit in die Mitte hineingeschlichen. Unter dieser Prämisse, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Schon vor 2 Jahrzehnten hat Wilhelm Heidmeier dazu gearbeitet, wie sich die Mitte in Deutschland zunehmend enthemmt. Also so hat er das bezeichnet und hat gesagt, dass eben gerade Positionen mit Bezug auf Muslimen ganz weit verbreitet sind in einer Tonalität, die sonst mit Bezug auf jüdischen oder schwarzen Menschen innerhalb der Mitte so nicht zu finden sind. Und da hat man gelernt, dass bestimmte Dinge rassistisch sind, während mit Bezug auf Muslimfeindlichkeit da immer noch dieser ganz große Impetus ist. Darüber wird nie gesprochen und ich bin jetzt die Person, die das jetzt erstmalig artikuliert. Was natürlich nicht stimmt, weil wir können tatsächlich diskursanalytisch feststellen, seit 2010 ist kein einziger Tag vergangen, an dem nicht in mindestens einer Zeitung über Islam, Muslime, ob sie zu Deutschland gehören, ob sie passen, das nicht dazu gehören, es niemals lernen können, integriert sind oder auch nicht, gesprochen wurde. Und darauf baut natürlich jetzt auch Friedrich Merz auf. Und im Falle der Personengruppen, die er dort quasi adressiert, ist es jetzt, nehmen wir mal, picken wir uns mal die Syrer und Syrerinnen heraus, ist das eben ganz besonders kontraempirisch, weil gerade ist das die Gruppe, für die die stärksten Integrationsleistungen im letzten Jahrzehnt nachgewiesen werden. Das kann man an unterschiedlichen Sachen messen. Mein Kollege Herbert Brücker vom IAB, Institut für Arbeits-, Markt- und Bildungsforschung, die haben sich die Gruppe der 2015 Eingewanderten geschaut und da zeigen sie, dass, wenn man jetzt nur auf die Männer schaut, 84% in sozialversicherungspflichtiger Arbeit beschäftigt sind. 84%. Schaut man sich den Durchschnitt der deutschen Männer ohne Migrationshintergrund an, sind das 81%. Das heißt, die sind sogar überdurchschnittlich beschäftigt. Und dann muss man auch sagen, die Zahlen der Einbürgerung haben sich in den letzten Jahren eben zunehmend gesteigert. Und dort ist auch die Gruppe der Syrer und Syrerinnen überproportional vertreten. Auch da können wir also sehen, äußert sich Friedrich Merz gegenüber einer Gruppe, die sehr, sehr vieles geleistet hat in Deutschland, nicht angemessen. Trotzdem müssen wir sagen, von den Attentätern sind eben überproportional viele Syrer und Afghanen. Stechen jetzt diese Leute die ganzen anderen aus, die hier hingekommen sind, sich bemüht haben, hier arbeiten, ihre Lebensgrundlage gefunden haben, als Nachbarn und Nachbarinnen da sind, als Lehrerin, als Ärztin oder als Bauarbeiter? Das ist halt die große Frage, die wir uns stellen müssen. Und das ist meine Kritik daran, dass wir eben die Deradikalisierung mit der Integration und der Migrationspolitik einfach alles in einen Topf werfen. Und das ist nicht korrekt.
Zum genauen Hingucken gehört ja auch, dass man sich die Wirtschaft mal genauer anschaut. Und die AfD und andere schüren ja gern die Illusion, dass die deutschen Ureinwohner gut alleine zurechtkämen. Dabei ist doch Deutschland schon lange ein Einwanderungsland. Und unsere Wirtschaft würde ohne die Zuwanderer überhaupt nicht mehr funktionieren.
Wir haben grundsätzlich ein Problem in Deutschland, dass die Migrationsbedarfe sehr hoch sind. Das spürt vor allen Dingen die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, das spürt aber auch der Mittelstand und das spüren aber auch mittlerweile die Bürgerinnen selbst, dadurch, dass bestimmte Leistungen, an die sie vorher gewohnt waren, nicht mehr erbracht werden können. Zum Beispiel von Seiten der Behörden, Krankenkassen etc., wo immer weniger Personal da ist und dementsprechend die Vorgänge länger liegen bleiben. Oder in Berlin, wo zum Beispiel durch den Mangel an Busfahrern und Bahnfahrern der Nahverkehr reduziert wird und die Taktung geringer wird. Oder Gastronomien stellen fest, dass es immer schwieriger wird, Personen zu finden als Kellner und Kellnerin, als Köche und Köchin, die diese Arbeiten machen. Und selbstverständlich spüren alle Menschen, die Kinder haben, den Lehrkräftemangel enorm. Wir wissen, es fehlt an Ärzten und Ärztinnen und wir wissen, dass es an Pflegekräften fehlt. Und diese Zahlen verschlechtern sich von Jahr zu Jahr. Wir haben jetzt aktuell die Prognosen für den öffentlichen Dienst. Da heißt es, dass bis 2036 mehr als 50% des öffentlichen Dienstes in Rente gehen werden. Das heißt, der Personalmangel, der Arbeitskräftemangel der ist nicht absehbar aufzuhalten. Und der ist auch nicht durch eine höhere Geburtenrate aufzufangen. Dieser Bedarf wird artikuliert. In den letzten Jahren wurde der immer von Wirtschaftsforschungsinstituten artikuliert, aber mittlerweile ist das schon sehr viel breiter. Jetzt, ich möchte damit sagen, das ist schon im Alltag der Bevölkerung angekommen. Das haben wir auf der einen Seite und gleichzeitig haben wir diese starke Migrationsabwehr. Und das erzeugt eben einen großen Mismatch. Und dieser Mismatch zwischen Abwehr und Bedarfen, der muss eigentlich von der Politik moderiert werden. Denn die politischen Entscheidungsträger wissen sehr wohl, dass diese Bedarfe tatsächlich so akut sind, dass sie Deutschland in einen wirtschaftlichen Notstand hineinmanövrieren können, wenn wir jetzt die Migration so stark kontrollieren würden, wie es im Moment suggeriert wird. Migrationsstopp, sagt Jens Spahn. Es soll eigentlich de facto erstmal keiner mehr kommen. So wird das in den Raum gesagt, obwohl jeder weiß, dass das nicht möglich ist. Allein zum Beispiel gegenüber EU-Bürgern und Bürgerinnen ist natürlich das Recht auf freie Bewegung in den EU-Staaten verankert. Aber es ist so ein bisschen diese Suggestion, als könnte man ein Moratorium ausrufen und erstmal für eine Weile Migration aufhalten, bis sich die Lage beruhigt hat. Aber die Lage beruhigt sich nicht, weil es werden auch im nächsten Sommer Personen gebraucht für die Gastronomie. Und es werden schon jetzt Personen für den Bau gebraucht und die Busfahrer auch. Die sind ja jetzt schon knapp.
Das ist sehr auffällig, dass man wirklich sagt, Fachkräfte, es geht gar nicht mehr nur um Fachkräfte, es geht wirklich gerade um jeden und jede.
Das muss man, glaube ich, der Bevölkerung auch noch mal klar machen, dass wir hier einen Paradigmenwandel haben. Nicht mehr nur qualifizierte Arbeitskräfte suchen, sondern Hände, Menschen, die Arbeit machen, die eben tatsächlich eine geringe Qualifikation vielleicht erfordert. Also
Die Grundidee, die ja von den meisten Parteien auch geteilt wird, also abseits vom Populismus, dass man die Migration nach Deutschland besser kontrolliert oder in Bahnen lenkt, so falsch ist sie ja nicht, wenn man sich anschaut, wie die Kommunen inzwischen auch überfordert sind. Es fehlt an Betten, an Ärzten, an Kita- und Schulplätzen, an Sozialarbeitern.
Die Frage ist, wie diese Steuerung gestaltet wird. Da hat es ja schon das Fachkräftezuwanderungsgesetz gegeben. Im Moment scheitert sehr vieles an dieser Steuerung dadurch, dass die Digitalisierung da nicht mitkommt, dass tatsächlich die Botschaften, die das abwickeln sollen, die deutschen Botschaften in den Ländern, aus denen die Fachkräfte und Arbeitskräfte kommen, teilweise noch auf Paper Pencil ihre Anträge machen. Es dauert 19 Monate, bis eine iranische Krankenschwester einen Termin bei einer deutschen Botschaft bekommt, um überhaupt ihr erstes Gespräch zu führen. Und da ist sie noch lange nicht in Deutschland. Das heißt, aktuell, und das ist vielleicht etwas, was niemand so gerne hören möchte, können wir sagen, der Push an irregulärer Migration hat viel Verunsicherung ausgelöst, hat aber einen Stock an Arbeitskräften nach Deutschland gebracht, der durch diese langsame Digitalisierung nicht Übersteuerung möglich gewesen wäre. Das sind vielleicht die ehrlichen Sachen, die kommuniziert werden müssen. Und da möchte ich nicht sagen, irreguläre Migration ist gut. Ich möchte nur sagen, das ist das Zynische daran, dass darüber eben sehr viele Menschen gekommen sind, die eben aktuell auch die Möglichkeit haben, in diese Mangelberufe hineinzugehen, die eben nicht alle nur Fachkenntnisse erfordern.
Du bist ja gerade in Kanada. Das galt ja mit seinem Einwanderungsmodell lange als Vorzeigeland. Kann man sich da heute noch was abgucken?
Ja, natürlich, Kanada hat eine ganz andere Geschichte. Kanada hat sehr viel Land, sehr wenig Population, 40 Millionen nur. Und tatsächlich ist das Land aufgebaut durch Migration. Das formt natürlich sehr stark die Selbsterzählung. In Deutschland ist die Selbsterzählung lange gewesen, wir sind kein Einwanderungsland und wir werden auch keines werden, so sagte Helmut Kohl. Angela Merkel erklärte Multikulturalität für tot und sagte später, dann korrigierte sie sich und sagte, Deutschland ist nun auf dem Weg zu einem Einwanderungsland, ist aber kein klassisches Einwanderungsland. Insofern ist da in der Selbsterzählung etwas grundlegend anderes, aber es ist nicht so, dass die Herausforderungen nicht in Kanada auch da wären. Im letzten Jahr ist die Bevölkerung hier um 1 Million gewachsen. Also sie haben 1 Million Migranten quasi zusätzlich ins Land geholt. Das ist eine sehr, sehr große Zahl, mit der die Bevölkerung hier klarkommen muss. Trotzdem ist Kanada sehr an, das in seiner Art und Weise die Ärmel hochzukrempeln und nicht dauernd quasi so defätistisch zu sein und den Weltuntergang auszurufen, wie das in den letzten Jahren in Deutschland zu beobachten ist, sehr stark angetrieben von der AfD, wo alles so schlecht geredet wird, dass in diesem Land, auf das man schaut, in Deutschland, das tatsächlich im Vergleich zu sehr, sehr vielen Ländern der Welt immer noch als eines der sichersten, als eines der am besten ausgestattetsten, als eines der am grundlegendsten für seine Bürger und Bürgerinnen Sorgenden gilt, dass dort das Gefühl besteht, man lebe de facto in einem Tsunami an Untergang. Und da ist tatsächlich ein großer Unterschied zu Kanada festzustellen. Und ich denke, dass es von Seiten der Parteien gut tun würde, ein bisschen stärker auf das, was gelungen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten hinzuweisen, statt immer weiter auf diesen durch die AfD getriebenen Defätismus, anders kann man es nicht nennen, einzugehen und dementsprechend für eine massive zusätzliche und zunehmende Verunsicherung der Bürger und Bürgerinnen zu sorgen.
Das war die Migrationsforscherin Naika Fogutan. Vielen Dank.
Vielleicht sitzt ihr beim Hören dieses Podcasts ja gerade gemütlich in einem ICE und schaut, wie die Landschaft an euch vorbeifliegt. Vielleicht steht ihr aber auch frierend auf einem Bahngleis und flucht, weil euer Zug mal wieder ausgefallen ist. Das passiert ja zuletzt sehr häufig. Die Deutsche Bahn kommt gar nicht aus den Schlagzeilen raus. Jeder dritte Fernzug ist verspätet, die Zahl der Reisenden sinkt, die Bahn macht Milliardenverluste. Anja Krüger kennt die Ursachen für diese Misere. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der Taz und hat darüber in den aktuellen Blättern geschrieben. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt zu uns in den Podcast gekommen ist. Hallo Anja.
Hallo.
Sag mal, fährst du eigentlich noch gerne Bahn?
Ja, gerne. Also ich fahre auf jeden Fall lieber Bahn als Auto und ich fahre auch lieber Bahn, als ich fliege. Das auf jeden Fall, aber immer mit so einem unguten Gefühl, denn es ist wirklich lange her, dass ich mal, wenn ich einen Anschluss brauche, dass alles gut geklappt hat.
Aber immerhin, man sieht und erlebt ja in diesem Sommer, dass die Bahn ein gigantisches Reparaturprogramm angefangen hat. 40 Riesenprojekte sollen das bis 2030, glaube ich, sein. In ganz Deutschland sollen Schienen, Weichen, Oberleitungen saniert werden, die teilweise schon uralt sind, aus der Kaiserzeit noch stammen. Und dafür werden aber auch ganz aktuell viele befahrene Strecken, wie die Riedbahn zwischen Mannheim und Frankfurt, aber auch die zwischen Hamburg und Berlin, einfach mal komplett gesperrt. Ist das so klug?
Nein, ich halte das für einen großen Fehler. In anderen Ländern wird es auch anders gemacht. Es ist durchaus möglich, das anders zu machen, aber es kostet eben mehr Geld. Und dazu ist die Bahn nicht bereit. Ich halte das für einen riesengroßen Fehler, denn so wie diese Generalsanierung, wie das ja heißt, angelegt ist, wird es dazu führen, dass wirklich über Jahre lang das gesamte Bahnnetz gestört ist. Denn wenn eine so eine Hauptstrecke gesperrt ist, hat es automatisch Auswirkungen auf ganz viele Verbindungen. Und ich glaube, dass es besser wäre, mehr Geld auszugeben für Parallelstrecken oder versetzte Baustellen oder andere Lösungen, die es gibt, als es so zu machen, wie es jetzt gemacht wird.
Es wird ja auch nicht besonders gut kommuniziert, habe ich das Gefühl.
Ja, die Bahn, die hat nicht nur eine Betriebskrise in Fragen von Pünktlichkeit, sondern auch in der Informationspolitik. Das ist ja auch das, was die Fahrgäste am allermeisten ärgert. Die stehen auf dem Bahnsteig, fragen sich, ah, soll ich vielleicht eine Alternative suchen? Dann ist was angeschlagen, das ist was anderes als das, was in der App steht. Es gibt wirklich ganz oft auch Informationschaos. Und das hängt jetzt wirklich nicht damit zusammen, dass die Bahn über Jahrzehnte kaputt gespart worden ist, sondern das ist eben wirklich schlechtes Management.
Was macht Österreich anders, wo ja die Bahn gut funktioniert, wo es nicht so viele Verspätungen gibt, wo im laufenden Betrieb nebenher immer saniert und instand gehalten wird? Was machen die grundsätzlich anders?
Sie geben grundsätzlich mehr Geld aus für die Bahn. Auch da gibt es Zahlen zum Vergleich pro Kopf. Also in Deutschland waren es 2023 115 Euro und in Österreich 336 Euro. Also das Dreifache. Und in den letzten Jahren war die Schere noch größer. Und man sieht einfach, dass Österreich systematisch mehr Geld steckt in Erhalt und Betrieb der Bahn. Die haben allerdings auch ein anderes Finanzierungskonzept. Da gibt es immer Verhandlungen zwischen der Regierung und den österreichischen Bundesbahnen. Und da gibt es Investitionssicherheit für viele, viele Jahre. Und dadurch kann eben auch die Bahngesellschaft dort wirklich über einen langen Zeitraum planen und investieren.
kann man sagen, dass in Deutschland das Problem eigentlich auch darin besteht, dass die Bahn in der Form einer Aktiengesellschaft organisiert ist und dass seit dieser Idee, dass man eines Tages an die Börse geht, was ja zum Glück nicht gemacht wurde, dass da irgendwie ein Grundproblem herrscht in der Erwartung an die Bahn?
Ja, ja. Also ich würde sagen, das ist eines der ganz, ganz großen Probleme. Oder wir sehen jetzt die Folgen der Vorbereitung auf den Börsengang. Denn damals ging es darum, die Bahn so profitabel wie möglich zu machen, eben auf Kosten des Betriebs und auf Kosten der Qualität. Und seitdem hat sich eben auch dieser Investitionsstau so entwickelt. Also es müssen unvorstellbar große Summen wirklich jetzt in die Bahn investiert werden, weil das über viele, viele Jahre nicht passiert
90 ist. 90 Milliarden heißt es.
Ja, und wenn man jetzt die Inflation und alles Mögliche dazu rechnet, dann wird es wahrscheinlich sogar noch mehr.
Und man weiß ja auch nicht, ob die Baustellen dann immer so schnell fertig werden, wie man
ja.
Das ist klar, ja. Das kommt ja auch noch dazu. Aber 90 Milliarden, so viel ist ja überhaupt nicht eingestellt im Haushalt. Woher soll das Geld kommen? Zur Sanierung der Bahn.
Also vorgesehen war ja tatsächlich, das aus dem Klimafonds zu nehmen. Ein Teil kommt da auch her. Ein Teil, das ist die Frage, wie das jetzt mit den Haushaltsverhandlungen ausgeht. Und damit es nicht schuldenbremsenrelevant wird, haben sich Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner einen neuen Weg ausgedacht, nämlich eine Eigenkapitalerhöhung vorzunehmen. Darüber soll die Bahn dann einige Milliarden bekommen. Und dann hätte die Bahn wenigstens ein bisschen von dem vielen Geld, was sie braucht. Da ist aber das große Problem mit verbunden, dass das wiederum zu höheren Trassenpreisen führen würde. Denn die Bahn ist so organisiert, ist ja privatwirtschaftlich organisiert. Und das Eisenbahngesetz sieht vor, dass es eine bestimmte Rendite geben muss. Und um diese Rendite zu erwirtschaften, müssten die Trassenpreise steigen.
Also die Trassenpreise, das ist einfach so eine Art Miete, die alle zahlen müssen, die Schienen nutzen, ob Personen- oder Güterzüge. Da bringt ja so eine kleine Erhöhung schon eine Menge Geld ein.
Und das wäre ganz falsch, denn das würde dazu führen, in Kombination mit dem schlechten Betrieb, dass zum Beispiel der Güterverkehr nicht weiter auf die Schiene verlagert würde, sondern rückverlagert würde.
Weil die Trassenpreise einfach
so hoch sind und viele Kunden, die sowieso schon unzufrieden sind mit Wartezeiten, also so ein Güterzug hat auch mal 3 Tage Verspätung, nicht 3 Stunden. Das ist natürlich für Industriekunden gar nicht gut. Und wenn Kunden sowieso unzufrieden sind und dann auch noch diese Preiserhöhung dazu kommt, dann besteht die Gefahr, dass die sich für Straßentransporte entscheiden. Und das kann keiner wollen, denn die Straßen sind ja auch völlig verstopft. Also die Autobahnen, die sind so zu, deswegen wollen ja auch so viele Leute mit der Bahn fahren, weil es trotz allem besser ist, sozusagen mit der Bahn 1 Stunde oder 2 Verspätung zu haben, als 4 Stunden im Stau auf der Autobahn zu stehen.
Aber es gibt ja natürlich viele Gegenden in Deutschland, wo das auch nicht möglich ist, dass man die Bahn nutzen kann. Das ist ja auch eine Folge der damaligen Transformation, als man dachte, man geht vielleicht an die Börse, dass man in den 90ern einfach ganz viele Strecken stillgelegt hat.
Ja,
15.000
ja,
Kilometer
ja,
habe ich gelesen.
Ja.
Das ist ja doch auch erschreckend. Und es gibt Gegenden in Deutschland, wo man eben überhaupt nicht mit dem Zug irgendwo hin kann. Und wenn dann gelegentlich ein Bus fährt, dann lasse ich doch das Auto nicht stehen. Also dann ist doch das Thema Verkehrswende in diesen Gegenden.
Ja, das ist ein Problem, das würde ich auch sagen. Ich finde, da muss viel passieren. Aber man muss auch sagen, wenn man sich ins Auto setzt, dann kann man auch bis zum nächsten Bahnhof fahren und muss gar nicht 800 Kilometer mit dem Auto fahren. Das wollen aber viele Leute nicht, weil die sich denken, ah, muss ich warten, fährt nicht, das Klo ist kaputt im Zug. Und also es gibt so viele Aversionen gegen die Bahn, die sind gar nicht alle gerechtfertigt. Aber das Image ist so ramponiert, dass eben Leute dann wirklich auch die Staus in Kauf nehmen. Man hat das auch gesehen, im ersten Halbjahr hat die Bahn tatsächlich im Fernverkehr 6% ihrer Kunden verloren. Und das ist nicht das, wo es hingehen darf.
Es aber muss das in die ist andere ja nicht nur das Richtung Image gehen. Für ältere Menschen?
Ja, das
vielleicht beim Rollator oder großen Koffer.
Ich wollte das nicht runterspielen. Nee, gerade für Leute mit einem Handicap oder für Hochbetagte ist es eine Katastrophe, zum Beispiel umsteigen zu müssen. Oder was auch passiert, der Zug hält mittendrin. Also der fährt nicht von Berlin nach Köln, sondern der hält in Duisburg. Und für Leute mit Handicap oder Kinder, die abgeholt werden müssen, ist das natürlich ganz, ganz schlimm. Also das will ich überhaupt nicht schönreden. Das ist wirklich ganz schlecht und das muss nicht sein. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Aber wovor ich warnen möchte auch ist, die Bahn sozusagen so schlecht zu reden, das Auto so gut zu reden, dass Leute denken, ach ja, dann nehme ich lieber das Auto. Das ist eben nicht die Alternative. Es ist keine Alternative, den Verkehr auf die Straße zurückzuverlagern. Auf gar keinen Fall. Und das muss eben bei aller Bahnkritik immer gesagt werden. Es gibt eine insgesamte Mobilitätskrise in Deutschland. Auch das Fliegen ist ja nicht so ganz einfach. Also fallen dauernd Flugzeuge aus. Und da kann man eben nicht einfach ins nächste Flugzeug steigen. Aber gerade weil das so ist, ist es eben so wichtig, wirklich schnell was an dieser Krise zu ändern und der was entgegenzusetzen. Und das große Problem ist, dass da im Moment die Weichen wirklich falsch gestellt werden. Also auf Ebene der Bundesregierung, der Verkehrsminister, der lässt es einfach laufen, der formuliert Wünsche und keine Anforderungen, der muss eigentlich viel mehr da reingehen. Und über den Aufsichtsrat hat der Stadt auch wirklich Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen. Und die Bahn selber setzt die falschen Prioritäten. Also eine Priorität ist jetzt gab es ja so ein großes Sanierungsprogramm. Da sagt die Bahn, wir wollen wieder in die schwarzen Zahlen kommen in 2 Jahren. Das ist Wahnsinn, weil das funktioniert nur, indem man wirklich weiter abbaut. Also die Bahn sollte,
Stellen, ne? War die
zum Beispiel, ja, zum Beispiel, da heißt es dann, ah ja, das soll vor allen Dingen in der Verwaltung gestehen. Ja, die hat eine große Verwaltung, die Bahn, da ist bestimmt nicht alles nötig und vieles ist doppelt. Aber man hat auch das Gefühl, dass das sehr kopflos ist. Und mich erinnerte das daran wirklich an die 1990er Jahre und die 2000er. Da ist schon mal ganz viel Personal abgebaut worden. Und das Personal fehlt heute, also die Lokführer, die Zugbegleiter und so weiter. Und das scheint mir doch recht kopflos zu sein, was da passiert. Und eine andere Maßnahme ist, dass sozusagen die Verkehrsknoten, die sollen entspannt werden. Das wird passieren, indem man Verbindungen streicht. Und das ist auch nicht die richtige Lösung. Denn zu glauben, wenn man Verbindungen streicht, würde sich die Sache entspannen, bedeutet ja nur, dass der Verkehr woanders hin verlagert wird, nämlich die Züge, die jetzt schon überfüllt sind. Und es ist an vielen Bahnhöfen so, die Züge sind so voll, da haben dann die Züge Verspätung, weil es so lange dauert, bis alle ausgestiegen sind und wieder eingestiegen sind. Das soll ja eigentlich in 1-2 Minuten passieren. Aber wenn das 10 Minuten dauert und das an jedem ICE-Bahnhof, dann wird man so auf jeden Fall nicht die Fahrpläne in den Griff bekommen.
Also kann man schon auch sagen, ein Grundproblem der Bahn liegt darin, dass sie so meandert zwischen Aktiengesellschaft und Gewinnstreben und aber diesem Erbe des Staatsbetriebes, wo einfach vieles nicht serviceorientiert ist und da wenig Innovationsgeist ist.
Ja, also Innovationsgeist, das würde ich sagen, fehlt in der Tat auch. Es gibt eigentlich auf viele Probleme, da wird dann eben mit Schema F reagiert und nicht wirklich was Neues entwickelt. Und ich glaube, dass wirklich ein großes Problem ist die Gewinnorientierung. In einer Krise wie jetzt ist das Gift, weil es dazu führen wird, dass die Krise sich noch weiter zuspitzen wird und nicht, dass irgendwas gelöst wird. Und die Ziele, die verkehrspolitisch ja erreicht werden sollen, mit Blick auch auf die Klimakrise, nämlich, dass es zu einer wirklich deutlichen Verlagerung gibt. Also die Zahl der Fahrgäste soll verdoppelt werden bis 2030, im Verhältnis zu 2019. Da fragt man sich, wie soll das denn funktionieren, wenn man nicht mehr macht und besser was macht. Und im Güterverkehr ist es ja genau, mindestens genauso dramatisch, wenn nicht noch dramatischer.
Also viele Leute sind ja jetzt auch mit dem 49-Euro-Ticket unterwegs. Ich auch sehr gerne übrigens.
Ja, ich habe auch eins.
Was machen wir denn, wenn es 58 Euro kostet? Ist das klug gewesen, das zu erhöhen?
Nein, also es wäre selbstverständlich besser gewesen, den Preis zu behalten. Es ist für manche Leute jetzt schon zu viel. Es braucht ein Sozialticket. Und ich finde, für bestimmte Gruppen muss es auch umsonst sein. Also zum Beispiel, wer Hartz IV empfängt, der sollte das umsonst bekommen. Und Jugendliche auch. Das Signal ist völlig falsch. Man sieht im Nahverkehr, das 49-Euro-Ticket ist ein großer Erfolg. Und die Erhöhung jetzt, die Verkehrsminister haben gesagt, ja, das wäre alternativlos, sonst könnte man sich das nicht leisten. Und das ist natürlich vorgeschoben. Denn also selbstverständlich würde es andere Geldquellen geben, um das zu finanzieren. Das gilt sowieso auch für die Bahnfinanzierung. Wenn man sich anguckt, was es alles für wirklich fehlgeleitete Subventionen gibt, das Dieselprivileg zum Beispiel oder die Steuerbefreiung für Flugbenzin. Da kann man selbstverständlich was umleiten. Und ich finde auch, dass das hätte passieren müssen, weil im Nahverkehr kommen die Störungen ja auch an. Und da hätte das Signal sein sollen an die Bürgerinnen und Bürger, Leute, wir wissen, es ist schwer, es ist nicht so, wie wir es haben wollen und deswegen bleibt wenigstens der Preis stabil. Aber den Preis zu erhöhen, das Angebot zu verschlechtern, das kann es wirklich nicht sein.
Herzlichen Dank, Anja Krüger, dass du da warst.
Dankeschön.
Und über deinen Artikel gesprochen hast.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Die Stunde ist schon wieder fast rum. Anne-Britt und Albrecht, ihr seid noch da, wie gut. Und ein Gruß geht raus an alle, die bis jetzt zugehört haben. Es freut uns alle drei sehr, dass ihr noch dabei seid. Und ich hoffe und wir hoffen, dass ihr Lust bekommen habt, manches im Heft vielleicht auch nochmal zu lesen und andere Geschichten.
Das hoffen wir sehr, um das deutlich zu sagen. Ihr seht, es lohnt sich. Zeichnet ein Abo, dann habt ihr die komplette und glänzende Ergänzung nicht nur zu unserem kleinen Podcast, der nur ein kleines Schlaglicht bietet, sondern Ergänzung natürlich auch für alles, was Weihnachten kommt. Ihr lest euch schon mal, freut euch auf die Möglichkeiten, Abos zu zeichnen, als tolle Geschenke für alle Freundinnen und Freunde.
Wir hören uns im Podcast, wenn ihr wollt, in einem Monat wieder. Wir halten jetzt gerade das frische Oktoberheft in den Händen. Es sieht sehr schön dunkelrot aus. Ist, wie ihr schon gehört habt, prall voll mit tollen Geschichten. Aber Anne-Britt und Albrecht, ihr seid schon dabei, das nächste natürlich zu planen, das Novemberheft. Was erwartet uns da?
Ja, im November steht natürlich die US-Wahl an. Kann Kamala Harris Donald Trump schlagen? Und was sind die möglichen Szenarien nach der Wahl in den USA, aber auch weltweit? Das sind Fragen, die uns auf jeden Fall im kommenden Novemberheft beschäftigen werden.
Ja, und eine der anderen großen welthistorischen Ereignisse, wir haben 35 Jahre Mauerfall und da haben wir einen sehr klugen Text der ostdeutschen Psychoanalytikerin Annette Simon, die uns darüber schreibt, was heute Heimat bedeuten könnte und warum gerade im Osten mit dem Rechtsruck auch eine gewisse Schwierigkeit zusammenhängt, von der Linken aus Heimat zu denken und warum die Rechte das Feld übernimmt.
Hört sich wieder total attraktiv an. Haltet die Ohren steif, liebe Hörerinnen und Hörer. Lasst euch nicht von den politischen Entwicklungen entmutigen. Mischt euch ein, lest die Blätter, bleibt gesund. Und Anne-Britt und Albrecht, herzlichen Dank fürs Mitmachen beim Podcast.
Dir, liebe Karin, vielen Dank.
Ja,
vielen Dank und tschüss.
Tschüss.